Land und der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land, Bund. Wir haben uns mal wieder zusammengeschaltet. Wir haben mal wieder Zeit gefunden. Ist ja ein Weilchen her, dass Lena, Alex und ich hier zusammenkommen zu unserem
monatlichen
Podcast,
den wir eingeführt haben, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren und immer regelmäßig noch zusammenkommen. Das hat richtig gut geklappt.
Fantastisch geklappt, wirklich. Also.
Es ist ein sehr, sehr regelmäßiger Podcast.
Einmal im Jahr mindestens.
Und wir machen das bewusst so weit auseinander, damit, wenn wir unsere Meinung zu Dingen geändert haben, das niemand nachvollziehen kann. Ja. Wir haben uns länger nicht gehört. Das ist jetzt ja auch egal, darüber zu reden, wann das letzte Mal war. Das könnt ihr ja nachschauen.
Vor der Bundestagswahl.
Ja, es war kurz vor der Bundestagswahl. Am Abend vor der Bundestagswahl haben wir es aufgezeichnet, um dann noch eine Folge haben zu können, wo wir über den Wahlkampf reden zu können, ohne über das Ergebnis reden zu müssen. Und da wir jetzt ja quasi noch die ausstehende Debatte zum Bundestagswahlergebnis selbst haben, könnten wir darüber kurz reden. Für die Grünen lief es jetzt nicht so gut.
Ich denke, das reicht spannend auch als Fazit.
Spannend wird sein, was machen Annalena und Robert. Ja.
Also bei ein paar Leuten ist klar, was sie machen. Der Marcel ist wiedergewählt worden. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ja.
Stimmt, danke.
das ist nämlich jetzt halt auch schon eine Weile her, gell?
Ja, das stimmt. Ja, on the bright side.
Ja, Annalena und Robert, ja, tja, was könnten die machen? Also, Ich glaube, die Annalena.
Ich denke, Robert macht was, wo endlich mal sein Intellekt richtig wertgeschätzt wird. Weg von diesem dummen Bundestag, von diesem dummen Volk.
Vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich außer Landes geht. Ich traue dem das zu, dass er sagt, ich habe einfach die Schnauze voll von dem Land jetzt für einen Moment. Ich möchte irgendwie meinen Horizont erweitern und so. Und der Horizont soll wieder offen sein und den Bach rauf und den Möglichkeitsraum ausschreiten und so. Ich könnte mir das gut vorstellen, ja.
Ja, er war auch wirklich lange von der Wirklichkeit umzingelt.
und die Wirklichkeit hat am Ende auch gewonnen.
Ja.
Aber mal ganz ehrlich, also es war ja jetzt hier witzig und so. Wir wissen ja alle, was Robert jetzt macht. Er hat sich ja verabschiedet. Und was mich so ein bisschen wundert, ich habe das Gefühl, seit er sich verabschiedet hat, sehe ich ihn viel öfter im Fernsehen als davor. ich finde ja irgendwie, wenn man sagt, okay, ciao, dann sollte man ja auch irgendwie, also halt auch dann gehen.
Niemals geht man
oder
so ganz.
Oder sehe ich es falsch?
Niemals geht man. Und ich habe ihn kürzlich erst gesehen, vor 2 Tagen. Also ich sehe ihn auch häufiger als vorher. Und zwar in Stuttgart. da war nämlich die Buchvorstellung von Kretschmanns neuem Buch über Hannah Arendt. Genau. Ich habe es sogar irgendwo hier, weil ich habe eins geschenkt bekommen. Yeah.
Ja, klar. Selbstverständlich. Keine Frage. Die Weihnachtsgeschenke sind schon gesichert.
Ja, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es ist auch nicht so ein großes, dickes, sondern man kann es gut unter den Baum legen. Der Sinn von Politik ist Freiheit.
Ja, auch gerade wenn der Baum ein bisschen wackelt.
Da eignet sich hervorragend.
So, warum Hannah Arendt uns Zuversicht in schwieriger Zeit gibt. Und also, jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich hatte nicht so eine geile Woche und dieser Abend, der war richtig gut. Das war echt einfach ein richtig guter Abend. Nämlich, Winfried hat mit Robert diskutiert sozusagen, also oder gesprochen. Und moderiert wurde das von Peter Unfried von der Taz, mit dem Robert ja auch kürzlich noch ein sehr cooles Interview hatte. Wir erinnern uns an das.
Heute schon legendär.
Genau, fetischhafte Wurstgefresse. Also wirklich gutes Interview. Und das war ein richtig, richtig guter Abend einfach, weil man hat nochmal so gemerkt, was Winfried eigentlich antreibt und warum der so ein besonderer Politiker ist und bei Robert auch. Und also die zwei über Philosophie diskutieren zu hören, mir hat es richtig viel gegeben, auch an Motivation und so nach einer Scheißwoche war das echt einfach ein guter Abschluss. Und ich habe 3 wichtige Sachen mitgenommen, die habe ich mir sogar notiert, auch wenn ich es ein bisschen unhöflich fand, mein Handy rauszuholen und da was aufzuschreiben, aber ich fand die so gut, dass ich sie einfach aufgeschrieben habe. Dafür habe ich keine Selfies am Ende gemacht. Ich finde, das hat sich dann so ausgeglichen.
Okay.
Und das Erste... Das erste hatte Robert gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass Hannah Arendt ja ganz viel so aus diesem Gemeinsamen kommt. Also, dass bei ihr zum Beispiel der Machtbegriff funktioniert nur so, weil Leute sich zusammentun und jemand anderem Macht geben. Und deswegen ist Macht nichts Abstraktes oder nichts, was so existiert, weil sobald die Leute wieder weggehen, ist auch die Macht wieder weg. So. Und deswegen, alles hat immer mit vielen Menschen, mit Gesellschaft zu tun und so. Und Robert hat gesagt, es kommt natürlich auch aus der Erfahrung, dass eben umgekehrt Einsamkeit zu Totalitarismus führen kann. Oder eine ihrer Thesen ist, dass Einsamkeit zu totalitären Tendenzen führen kann. Und ich fand es so einleuchtend, dass eigentlich das Kernproblem, warum Leute die AfD wählen, warum Leute vielleicht auch Trump gewählt haben, dass es im Grunde Einsamkeit ist, was die umtreibt. Die fühlen sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft auf irgendeine Art, sei es, weil sie materiell nicht teilhaben können, weil sie Ängste haben, weil sie irgendwie das Gefühl haben, da gibt's Eliten, die weit weg sind und nicht mit ihnen irgendwie in Kontakt sind. Also irgendwie, dass Einsamkeit sowas ist, das diesen ganzen Tendenzen zugrunde liegt. Und ich fand, das war so ein kluger Gedanke und was man irgendwie in die Politik gut mitnehmen kann. Weil wir alle können ja irgendwie da, wo wir sind, auf alle möglichen unterschiedlichen Arten. Ich finde, gerade in der Kommunalpolitik kann man super viel zum Thema Einsamkeit machen. Und ich glaube, dass das vielleicht was ist, was diesen Rechtsruck und diesen Hang zum Totalitären, was dem irgendwie nicht kurzfristig, aber langfristig was entgegensetzen kann, wenn man dieses Thema Einsamkeit irgendwie angeht. Also das fand ich einen sehr klugen Gedanken an dem Abend.
Ja, also ist ja auch voll logisch, so mit Blick auf die Pandemie. Ja.
Da würde ich auch was sagen, daran merkt man, dass da wahrscheinlich schon irgendwie was dran ist. Wobei ich natürlich gleichzeitig jetzt auch nicht, also ich sag mal so, Einsamkeit, also ich will jetzt auch nicht, dass es dann als Ausrede quasi gelten darf, wenn man irgendwie verfassungsfeindlichen Sprüchen aufspringt, ja, ich war ja einsam. Also
das stimmt, ne? Das stimmt.
Weil mit einsamen Leuten hat man Mitleid. Und das ist ja am Ende doch noch auch eine eigene Entscheidung, die jeder selber trifft.
Das ist richtig und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, das hatte Winfried gesagt und das fand ich auch sehr schlau. Der meinte irgendwie, also es gibt ein Essay von Hannah Arendt so zur Lüge in der Politik und im Kern sagt sie da, wenn man belogen wird, dann weil man belogen werden will. Das fand ich spannend und er hat es dann auch so ein bisschen erklärt und hat gesagt, also sie beschreibt eben, dass man die Lüge ja nicht glauben muss, sondern dass das eigentlich eine aktive Entscheidung ist, die Tatsachen nicht zu hinterfragen oder Dinge nicht zu hinterfragen. Also, und wenn eben aus Meinungen dann Fakten werden und die Wirklichkeit so verloren geht und alles durcheinander geht, dann ist das eigentlich das Schlimmste, was in einer Gesellschaft passieren kann, weil dann die gemeinsame Grundlage für alles fehlt und alles irgendwie in Frage gestellt wird. Und deswegen ist eigentlich jeder Bürgerin und jeder Bürger aufgefordert, immer auch die Dinge zu hinterfragen, sich zu informieren, auch eben zu entscheiden, dass man nicht belogen werden will. Ja, also ich finde, das ist irgendwie auch was, das ein spannender Punkt ist. Ja. Und das knüpft, glaube ich, gut da an, weil das, was alle problematischen ins Totalitäre neigenden Bewegungen, die wir gerade so sehen, gemeinsam haben, ist ja, dass sie einfach die Leute auch die ganze Zeit nach Strich und Faden belügen, Fakten erfinden oder Meinungen zu Fakten erklären und einfach das auch ja eine bewusste Entscheidung der Leute ist, das zu glauben und eben nicht zu hinterfragen. Das fand ich auch einen interessanten Gesichtspunkt.
Und da habe ich tatsächlich heute erst einen sehr interessanten kleinen Beitrag, also eine kleine Reportage, irgendein amerikanischer Journalist, ein junger Mann, der Bernie Sanders begleitet hat auf seiner Rallye durch West Virginia, was immer ein demokratisch wählender Staat war und bei den letzten Wahlen voll auf Trump eingeschwenkt ist. Ich glaube, der hat da sein bestes Ergebnis, irgendwie 80% haben da dann Trump gewählt. Und ist so ein richtig abgehängter Staat, wo halt früher, glaube ich, große Kohleindustrie irgendwie war und findet halt nicht mehr statt. Also wirklich von Armut gezeichnet, so wie man sich's ja gar nicht so richtig vorstellen kann und will bei so einem reichen Land wie den USA. Und wie die Leute auf Bernie Sanders reagieren, finde ich wirklich extrem spannend. Weil die haben natürlich jetzt jahrelang gehört von, ja, auch der Propaganda, sage ich mal, der Republikaner in dem Fall, dass Bernie Sanders ja quasi der Teufel in Person ist. Mhm. Ja, also, wirklich, also schlimmer geht's ja nicht. Ja, der kommt ja direkt hinter Stalin. So. Und das haben die gehört. Und dann sitzt er da und erzählt denen, ja, wir sind das reichste Land der Welt. Merkt ihr was davon? Und überleg doch mal, warum. Und die Leute, die ihr gewählt habt, das sind übrigens die, die euer Geld haben. So, also was natürlich auf die andere Art ja auch Populismus darstellt, auf, in einer Form. Aber der hat es irgendwie geschafft, dass die dann wirklich da saßen und so richtig so geschockt waren, was für ein normaler Mensch der auch ist und was er für, eigentlich ja für sie ganz gute Haltungen vertritt, die ja für sie eigentlich sogar besser sind. Ja. Als jetzt die, die Haltung der Republikaner, ja. War ganz interessant zu sehen. Geht nur so 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wo ich es gefunden habe, aber das war wirklich ganz spannend.
Ja, ja. Ich finde diese These mit dem Belogen werden. Man fragt sich ja manchmal, wie überhaupt dieses Modell Markus Söder funktioniert.
Ja. Ja.
Die fetischhafte Wurstfresserei ist fantastisch.
Genau.
Wirklich. Robert ganz
genau. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Teil davon. Also, weil, ich meine, eigentlich jeder weiß ja, so, das ist so Common Knowledge, dass der so alle zwei Wochen seine Meinung ändert. Und das ist quasi noch wenig. Und ja, er trotzdem damit immer durchkommt. Und eben, weil die Leute halt selber so ein bisschen so ticken. Ja, dass man, also Menschen ändern halt auch immer wieder ihre Meinung, weil der natürlich nicht alle Menschen ein krasses politisches Weltbild haben, wo jede Position irgendwie durchdekliniert ist. Und da sich so ein bisschen belügen zu lassen, macht das Leben dann halt auch manchmal leichter.
Ja, das glaube ich.
Ja, auch wenn man dann ja jemand hat, also ich glaube, bei Söder kommt ja auch noch so ein bisschen dazu, so dieses, man kann den halt, also wie soll ich sagen, also es ist ja schon auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der in der Öffentlichkeit steht und sich für nichts zu blöd ist, über den man sich einfach ungestraft lustig machen kann. Ohne, dass man Widerspruch erntet. Also selbst die, die jetzt irgendwie, sage ich mich, sich als Fans von ihm bezeichnen, die gibt's ja, die Leute. Und selbst bei Leuten, mit denen ich hier rede und die sagen, oh, läuft doch gut in Bayern und CSU ganz toll, aber selbst die finden es ja peinlich. Also das hat ja auch noch was. Das ist ja so die Lust auf Katastrophe so ein bisschen, wenn man Markus Söder in seinen sozialen Netzwerken folgt.
Ich meine, ich möchte nicht deine Thesen da unterbrechen, aber der hat jetzt ein Video zum Oktoberfest aufgenommen. Und zwar nicht nur irgendein Video, sondern er hat ein Lied aufgenommen im Studio. Sweet Caroline singt er da. Gott. Ja, als Coverversion. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. An Weihnachten letztes Jahr hat er schon mal ein Weihnachtslied gesungen.
Das habe ich
gesungen.
Mitbekommen,
ja. So. Und das fand unangenehm. Ich ja, ja, unangenehm, aber auch, natürlich auf eine Art und Weise Söder-mäßig brillant. Ja.
Ja.
So. Finde ich, ja, weil man weiß ja gar nicht mehr, was ist da noch irgendwie, also man weiß, vor allem weiß man gar nicht mehr, was macht der eigentlich beruflich. Ja. Aber
das ist nämlich die entscheidende Frage. Man vergisst einfach, also ich meine, der ist Foodfluencer auf Instagram, dann irgendwie, also ich habe gesehen, der ist auch Thema gewesen im französischen Fernsehen, ja, so, also offensichtlich.
Ja, das war auch
und,
toll.
Und nie wegen seiner Politik, ja, ich meine, das ist ja auch dieses, so kann man natürlich auch Politik machen oder ablenken davon, dass man keine macht oder keine gute macht, indem man alles mögliche andere macht. Die Leute sich damit beschäftigen, dass er irgendwie sein Gesicht auf riesigen Lebkuchen und Ostereiern auftaucht und weiß der Kuckuck was, Lieder aufgenommen werden. Und so muss sich schon niemand fragen, was macht eigentlich die CSU gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation für Bayern? Bringt das irgendwas? Ja, das ist.
Wobei ich muss Ihnen, was die Lieder.
Der Plan geht natürlich auf, das stimmt, das ist der, wo was auch da zugrunde liegt. Aber ja, also es gibt trotzdem jetzt ein Video mit so Dance-Moves und Markus Söder.
Also was aber die Lieder angeht, will ich Ihnen einschränken, weil ich ein Mensch bin, der könnte auch mal. Also ich habe schon mal. Es gibt ein Lied, wo ich auch mitgewirkt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Deshalb muss ich ihn dann natürlich ein bisschen in Schutz nehmen. Und ich erinnere nur daran, Winfried Kretschmann hat auch mal.
Das ist mit dem Wackelkontakt, oder?
Ja. Ja, Lyrics Alex Meyer. Wissen viele nicht.
Ja. Ja.
Nein, aber Winfried Kretschmann hat auch mal öffentlichkeitswirksam per Video den Gryffalo vorgelesen zum Beispiel.
Ja.
Nur bei, bei Söder wirkt es halt too much. Also es gibt so Leute, da findet man es so sympathisch, wenn sie sowas machen.
Ja, gerade auch, wenn du beim Städtetag so abends singst, das finden alle toll und sympathisch.
Das haben tatsächlich alle toll gefunden. Ja. Und aber bei ihm verliert es halt jegliche Wirkung. Ja, also es nimmt ihm halt niemand ab, dass er jetzt irgendwie hier was Besonderes macht, ja, sondern er macht es ja wirklich nur aus reinem Narzissmus.
Niemand glaubt, dass er aus so als Liebe Ablenkung zur Musik oder aus Begeisterung oder also ich glaube ihm nicht mal, dass er Wurst wirklich mag. Ich kaufe ihm das nicht ab. Ja, ich glaube ihm das einfach nicht. Das ist auch nur Show. Ja.
Also ich glaube ihm nicht, dass er Bayern mag.
Ja, als Franke.
So, das unterstelle ich
ja, als Franke. Ja.
Eben, als Franke ist er da raus.
Ja.
Okay, ja. Ich möchte euch noch das Letzte, was ich gelernt habe.
Die dritte These, genau, oder dein dritter Learning.
Genau, mein Learning, drittes Learning, was ich einfach auch sehr schön finde zum Abschluss. Das geht um die Natalität. Ja.
Welche Natalie?
Ja, danke, Alex.
Die Natalität, das hat mit Weihnachten zu tun.
Also, wir sind wohl kein Philosophie-Podcast. Natalität, was?
Hat mit Weihnachten zu tun.
Oh, sehr gut.
Ja.
Okay.
Ja. Und zwar, es ist ja bald. Also auch das, in dem Buch geht es auch um die Natalität, also auch das passt wiederum auch zu Weihnachten. Genau, und zwar ist es bei Hannah Arendt geht es darum, dieses uns ist ein Kind geboren, was an Weihnachten ja irgendwie so das Motiv ist oder auch eben genau in dieser Formulierung uns allen ist ein Kind geboren und so, dass dem ganz, ganz viel innewohnt, nämlich wenn man es zusammenfassen will, irgendwie diese ganz großartige Sache, dass mit jeder Geburt, mit jedem Menschen, der neu auf diese Welt kommt, alles komplett auf Anfang ist, weil wir Menschen eben alle so unglaublich unterschiedlich und einzigartig sind, dass jeder die Chance hat, was zu tun, was noch nie vor einem jemand getan hat, was zu sagen, was noch nie vor einem ein Mensch gesagt hat und was zu denken, was noch nie vor einem ein Mensch gedacht hat. Und deswegen ist eben durch diese Einzigartigkeit und diese unglaublich vielen Möglichkeiten ist irgendwie diese Hoffnung, die so ein neues Leben auch gerade in schwierigen Zeiten mit sich bringt, das ist irgendwie, also finde ich, ein unglaublich schöner und tröstender Gedanke. Also irgendwie, ja, da steckt, finde ich, unglaublich viel Zuversicht drin. Und so als jemand, der irgendwie vor 9 Monaten Mama geworden ist, hat mich das auch, dieser Gedanke, irgendwie total berührt, weil da ist ja so viel dran, wenn man sieht, wie so ein Kind in diese Welt kommt und dann anfängt, alles neu zu begreifen und zu lernen und die Welt ganz, also neu wahrzunehmen. Und man selber, wenn man da so das begleitet, dann sieht man ja auf einmal Dinge auch wieder ganz anders. Also da ist so ganz viel unglaublich Schönes dran. Und deswegen diesen Gedanken irgendwie, dass da immer ständig bei jeder Geburt alles neu möglich ist, das finde ich total, total schön irgendwie. Ja.
Ohne die Schönheit dieses Gedankens schmälern zu wollen,
ja,
kam mir gerade so ein bisschen, ich kann mir richtig vorstellen, wie Winfried und Robert da sitzen und darüber sprechen und sich gleichzeitig fragen, warum schaffen wir Grünen es nicht, den Leuten irgendwie in einer verständlichen Sprache nahezubringen, was wir wollen. Ich kann es mir richtig vorstellen. Es war bestimmt eine tolle Veranstaltung, aber irre verkopft.
Ja, also, aber der Hospitalhof war übervoll. Aber natürlich hast du recht, es war jetzt schon ein spezielles Klientel, sage ich mal, das da war. So die Kretschmann- und Habeck-Groupies.
Ich habe nämlich das Vergnügen ja auch schon mal gehabt, Kretschmann und Habeck auf einem gemeinsamen Podium in Berlin allerdings zu sehen. Und da dachte ich es mir schon. Also beide sind ja auf ihre Art, also natürlich sehr klug und man hört ihnen ja auch gern zu. Aber
ja,
ist auch nicht so, so spricht jetzt auch nicht der Einfache Mann auf der Straße.
Okay, ich habe auch gedacht nach dem Abend, also ich meine, so viel habe ich auch in so kurzer Zeit an neuen Dingen wahrscheinlich seit dem Studium nicht mehr gelernt. Und damit, also, ja, so, das ist schon cool. Ja.
Also wir sind auf jeden Fall froh, dass Robert versorgt ist und jetzt auf Lesetour geht.
Bei anderen Leuten da unter die Arme greift.
Ja, also wortwörtlich, weil Winfried hat auch ein Stück aus seinem Buch vorgelesen und die hatten so Handmikros. Und Winfried hat natürlich das Buch gehalten und dann hat er halt angefangen zu lesen. Wir kennen Winfried alle. Es hat nur niemand gehört. Ja, weil das Handmikro lag ja daneben, aber er hatte ja auch keine Hand mehr zum Handmikro halten. Also hat Robert dann für ihn das Mikro gehalten. Genau.
Das Mikro gehalten.
Und da muss man auch sagen, weil er hatte den Arm so ausgestreckt, also wirklich, und das Mikro da. Und das kann ja schon dauern, wenn Winfried liest. Und er hat auch ein bisschen länger gelesen. Ja. Also ja, Robert Habeck geht es offensichtlich gut. Und er hat eine starke Armmuskulatur, habe ich gedacht. Ja.
Respekt. Ja.
Das ist doch super, dass man das.
Das kommt vom Armdrücken mit Christian Lindner.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. So. Ja, schön.
Jahrelang
ist. Habt ihr auch irgendwas Schönes erlebt in letzter Zeit?
Was Schönes Sommerpause. Erlebt?
Die gute Sommerpause Frage. Ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja, die Sommerpause. Die Sommerpause war. Ich war im Italienurlaub.
Klassisch.
Ja. Und der ganze Italienurlaub krönte in einem Konzert von Roy Bianco und die Abruzzati Boys in Ravensburg. Ja. Aber vor allem war ich im Italienurlaub und aber nicht nur, sondern auch noch ein paar Tage hier. Und in der Sommerpause gibt es so ein Phänomen, das habe ich schon mal festgestellt. Wir haben natürlich ja jetzt in der Bundestagsfraktion gibt's immer Presseanfragen für Fernsehinterviews, für schriftliche Statements und solche Sachen. Und es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wie das vom Ablauf her so ist. Und da ist es so, dass ich jetzt auch seit der neuen Bundestagswahl, seit der Konstituierung der Fraktion Sprecher für Innenpolitik bin. Davor war ich Obmann. Sprecher ist quasi in der Hierarchie der Fraktion eins besser. Naja, darum geht's ja nicht, aber man kriegt dann halt auch so Presseanfragen für Fernsehinterviews mehr. Ja? Und vor allem auch nochmal so im Sommer häufiger, weil sonst wird es auch manchmal nochmal mehr in der Fraktion verteilt, auf andere Köpfe.
Und in der
Köpfe.
Fraktionsspitze aber bleibt es wahrscheinlich dann oft, also oder im Fraktionsvorstand, wenn die, ja.
Zum Beispiel, genau. Und dann aber, wenn andere im Urlaub sind und man selber nicht, dann ist es so, dass man dann auch noch mal häufiger solche Anfragen bekommt. Und als ich quasi auch schon nicht mehr so im, also ich war eigentlich quasi auch schon im Urlaubsmodus, aber hatte mich nicht abgemeldet und war entsprechend noch greifbar, aber ich war vor allem im Freibad.
ja.
So. Und das hat dann dazu geführt, dass es mal so eine Presseanfrage gab, ob ich was sagen könnte zu irgendwelchen Asylrechtsvorschlägen von Dobrindt oder so. Und dann bin ich los mit dem Fahrrad aus dem Freibad nach Hause, habe mir kurz ein Hemd angezogen dann entsprechend mich ins Wohnzimmer gesetzt, das kurz übernommen und dann Freibad. Wieder Hemd aus, T-Shirt an, ab ins Freibad wieder.
Aber also eigentlich hätten die doch das Kamerateam auch zu dir ins Freibad schicken können.
Ja, das war jetzt in dem Fall war das per Zoom. Ja. So.
Aber dein Handy hattest du ja wahrscheinlich
so
dabei.
Anderen,
also.
Ja gut, aber ich setze mich ja nicht. Also ich habe ja kein. Also
du meinst, es wäre der Sache also
im Freibad habe ich häufig
angemessen genug,
im,
oder? Ist dir deine
im Freibad habe ich meistens
unangenehm.
Irgendwelche Fußball. Womit? Ja.
Ja. Okay.
Ja, genau. Und so war das da. Und aber das ist eigentlich auch witzig, weil man häufig dann auch im Sommer nochmal gefragt wird und dann nochmal sowas macht.
Interviews in Badehose.
Und und dann man da häufig im Einsatz ist dementsprechend. Und das auch man das, sag ich mal, dann beim ersten Mal zieht man noch das Hemd an, aber beim dritten Mal hat man dann ein T-Shirt an.
Ja, da war ich froh, dass ich im Urlaub eigentlich keine Fernsehinterviews hatte, sondern nur Zeitung. Das konnte ich alles wunderbar, auch in Badehose. Wobei wir waren in Schottland, also ist jetzt nicht so, dass ich oft die Badehose angehabt hätte.
Nee, da war jetzt die Badehose nicht.
Ja, aber das geht dann viel besser. Ja.
Hat es die ganze
wunderbar.
Zeit geregnet oder war es auch mal schön?
Nein, es war eigentlich, wir hatten eigentlich ganz gutes Wetter. Es hat wenig geregnet und also ich sag mal, es war dieser wunderschönen schottischen Landschaft war es angemessen, das Wetter, weil so Sonnenschein und 30 Grad wäre jetzt auch irgendwie komisch.
Ja.
Aber die dramatische Landschaft, die Highlands und so weiter, da muss einfach ein bisschen bewölkt sein und Wind und Es war wirklich auch fantastisch, muss ich sagen. Und die Highlands sind landschaftlich, also gibt es eigentlich nichts Schöneres, würde ich behaupten.
Ich bin mal gespannt. Ich habe mich heute um den Sommerurlaub nächstes Jahr gekümmert. Man kann ja nie früh genug anfangen. Und habe ein Ferienhäuschen gebucht in Nordnorwegen.
Ja. Mhm. Oh. Also Lappland?
Nee, Senja, so eine Insel da. Nördlich der Lofoten, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. Durchschnittstemperatur.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste.
Da will wohl jemand seine Ruhe haben.
Ich wusste nicht, dass nördlich der Lofoten noch was kommt. Wirklich. Ja. Ich dachte, das ist so ziemlich Ende.
Es ist noch nördlich der Lofoten, ja. So, und es ist aber noch nicht am Nordkap, aber auf dem Weg dahin. Genau, und es ist so ein Häuschen voller Leine am Meer und so. Ich freue mich jetzt schon wie Sau, dahin zu gehen. Und genau, ich glaube, das soll auch wunderschön sein. Es ist auch auf jeden Fall von der Temperatur her, ich glaube, so Durchschnittstemperatur im Sommer habe ich gelesen, so um die 10 Grad. Ja, auch eher kein Badeurlaub, aber ich, genau, freue mich schon sehr. Diesen Sommer waren wir wandern.
Jetzt wird die Einsamkeit mal ausprobiert.
Ja, genau. Wobei... So. Ja, ich nehme schon Mario und Josef auch mit.
Okay, ja gut. Gut. Ja, also ich habe da ein anderes Urlaubsmodell. Ich habe da in Italien...
Das glaube ich, sind so italienisch.
Also ich habe mich zwischen Campingplatz, Meer und Schwimmbad auf dem Campingplatz, das war so mein Aktionsradius, 10 Tage lang. Ja, da hat man richtig Italien genossen.
Ja. Ja. Bei uns war es wiederum ganz anders, weil wir sind ja mit dem Wohnmobil nach Schottland gefahren.
Aha.
Und waren tatsächlich, also es war wunderschön, aber ich habe dann alle, die gefragt haben, wie es denn war, habe ich gesagt, es war schön, aber erholsam nicht. Wir sind irgendwie 5.500 Kilometer gefahren, weil wenn man so mobil dann auch ist im Urlaub,
dann will man auch
viel sehen. Ja. Und wir haben viel, 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 viel gesehen. Also wirklich viel. Ja, sehr viel. Also das war, wir sind einfach die ganze Zeit gefahren. Und durch diese schmalen Sträßchen, einmal hat sich der rechte Außenspiegel, der hat sich verabschiedet und ja, also war herrlich. Ja.
Und dann
aber nochmal ein ganz anderes Modell.
Oder?
Ja. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Da gewöhnt man sich ziemlich schnell dran.
Okay.
Finde ich. Nur beim Zurückkommen nicht. Also wo wir dann von der Fähre quasi in Frankreich wieder runter sind, dann wieder an den Rechtsverkehr sich zu gewöhnen, war irgendwie komischerweise schwieriger.
Ja.
Hm. Okay.
Naja, aber ich hatte natürlich auch Highlights nach der Sommerpause dann und eigentlich auch während der Sommerpause, weil ich war die letzten Monate beschäftigt mit einem wunderbaren Projekt, von dem ich wahrscheinlich in unserer letzten Ausgabe noch gar nicht geredet habe, weil es das da noch gar nicht gab.
Ja, das ist doch super. Und es geht nicht um das iPhone.
Nein, tatsächlich geht es
der neue um Thermomix. Hive.
Der neue Thermomix. Nein, es geht um Hive, das Hub for Innovation, Vision and Execution. Und Hive bedeutet auch übrigens Bienenschwarm und auch To Hive bedeutet etwas ausgründen, also einfach fantastisch. Ja.
Das ist ja unglaublich. Das ist
ein sehr vielfältiges Wort, ja.
Absolut, der Name war meine Idee, dankeschön. Es geht um einen KI-Hub und jetzt, da muss ich ein bisschen ausholen, weil diese KI-Hubs momentan, KI, der heiße Scheiß, jeder weiß, das wird die ganze Wirtschaft verändern und wir müssen was tun. Und wir haben gedacht, es wäre doch schön, wenn sich Deutschland von sowas Modernem ausnahmsweise mal nicht überholen lässt, sondern vielleicht auch mal mitschwimmt und vielleicht sogar vorausgeht. Und wir haben ja ein Problem, wir haben ja in Baden-Württemberg auch in Tübingen das Cyber Valley zum Beispiel. Das größte KI-Hub in Europa, eines der 10 größten der Welt, die machen wirklich fantastische Arbeit, wo wirklich tolle Leute super Anwendungen erforschen und ganz tolle Sachen machen, die dann leider in der Wirtschaft niemand so richtig braucht. es ist halt einfach so ein bisschen am Bedarf vorbei. Ja. Das macht gar nichts, die haben einen anderen Schwerpunkt, die gehen eben mehr auf Forschung.
Ja, ein bisschen am Bedarf vorbei.
Aber ich will es nur betonen, keine Kritik am Cyber Valley, die haben einfach einen anderen Schwerpunkt. Aber wir müssen, glaube ich, das irgendwie in die Wirtschaft reinkriegen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen einen anderen Ansatz. Wir holen unsere Mittelständler hin, bringen die mit den KI-Jungs zusammen und die entwickeln einfach selber ihre Anwendungen mit den KI-Startups gemeinsam und gründen das dann jeweils aus. Also wir haben tatsächlich da wirklich viele gute Firmen gewonnen. Ich glaube, 34 Partner sind da inzwischen dabei, die das auch finanzieren dann.
Cool.
Und das findet alles statt auf unserem Böhringer Areal, über das habe ich definitiv schon öfter gesprochen. Also eine alte Industriefläche, 5 Hektar groß. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben uns im Januar zusammengesetzt, ich mit einem Startup und 2 alteingesessenen Unternehmen aus Göppingen. Ich habe gesagt, machen wir das so. Und dann war am nächsten Tag der Letter of Intent da. Wir haben ein Konzept geschrieben, wir haben eine Halle rausgesucht, wo wir das machen, haben da Schiffscontainer reingestellt und die ausgebaut. Das sieht richtig wie so München Güterbahnhof oder was, da gibt es doch auch sowas. Also richtig cool. Und haben dann angefangen, das zu bauen und hatten jetzt letzte Woche Eröffnung nach 9 Monate, nachdem die Idee geboren wurde und 4 Monate nach Start der Baustelle. Also 4 Monate Bauzeit und das war wirklich, also wir haben da über 2 Millionen reingebaut, auch dann großzügiger Zuschüsse, einmal der Stadt Göppingen, aber vor allem auch der Region Stuttgart.
Und wo war das nochmal? Das ging so schnell in Singapur oder warum ging das alles so schnell?
So, das war nämlich in Göppingen. Ja.
So,
in einer alten Industriehalle mit einer Baugenehmigung von 1954. Ja,
das
als
ist
es
dieses Deutschland-Tempo, das eigentlich ein Göppingen-Tempo ist.
So, das will ich nämlich wirklich sagen. Also das hat mir richtig Freude gemacht, weil man hat gesehen, was geht, wenn wirklich es ein Konzept gibt, wo alle an einem Strang ziehen, wo alle mitmachen. Jetzt hat das Ding eröffnet, eine fantastische Eröffnungsfeier, kann man übrigens bei unserem lokalen Fernsehsender auf dem YouTube-Channel auch noch nachschauen, die haben es live gestreamt.
Da kann man es nachschauen,
ja,
echt jetzt, oder?
Die haben es live gestreamt, ja.
Geil.
Ja, selbstverständlich, die haben es live gestreamt, da war...
ja, klar, selbstverständlich, selbstverständlich, klar, nee, das ist ja logisch, weil das wollte jeder sehen.
Ja,
wie da das Ding eröffnet wird.
Klar. Ja, der Finanzminister wollte es sehen, der war da und hat ein Grußwort gehalten. Cem Özdemir wollte es sehen, der war da auf einem Podium. Und noch ein paar, ja, ich sag mal, Unternehmer von Festo über Leonhard Weiß und Klemann und alle möglichen waren sie da. Also, ja, das wollten ein paar Leute sehen.
Cool.
Also, ich habe es ja schon mal gesehen. Also, da war es noch nicht ganz fertig, aber da ging es los. Da war ich ja mal bei dir noch zu Besuch. Aber diese Show, ich habe das jetzt nicht gesehen bei der Filztalwelle, aber in deiner Insta-Story und so. Und da standen ja auf so einer Brücke irgendwie so Trompeter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, jetzt spielt er mal.
Also organisiert.
Ja, da habe ich mich gefragt, macht er jetzt ein Musical? Jetzt kommt er gleich selber noch ums Eck.
Ein Musik-Flashmob.
Ja. Ja, wenn man so viele Grußworte hat, dann muss man ja zwischendurch auch ein bisschen Abwechslung bieten. Und deshalb hat die Lumberjack Big Band, die beste Big Band des Landes, haben wir gebucht tatsächlich, um das zu machen. Und das stimmt. Also wir haben diese Container zweigeschossig und haben oben so einen Steg, der da rumläuft, damit man an die oberen Container rankommt. Und da standen dann die Bläser und haben ins Publikum rein, aus dem Dunkeln raus quasi. Das war fantastisch, wirklich. Eine Riesenshow, Feuerwerk und schieß mich tot, alles war da. Es war wirklich, also ganz großes Kino und schön, weil es eben tatsächlich so schnell ging. Die Baustelle hat einige Leute auch echt viele graue Haare gekostet, also mich auch, weil da ging es teilweise zu. Naja, darf man keinem erzählen, egal, aber hat funktioniert. Jetzt ist das Ding eröffnet und wir haben wirklich Unternehmen, die da jetzt schon konkret arbeiten. Und wir hatten schon vor Eröffnung tatsächlich ein ganz konkretes Startup, das sich gegründet hat. Aus diesem Netzwerk heraus schon jetzt. Das zweite wird gerade gegründet mit Kapital aus unserem schwäbischen Mittelstand, die ja sonst nie irgendwie, das ist ja eines der Probleme, nie bereit sind, irgendwie auch mal. So, ja, also Risikokapital ist ja tatsächlich in Deutschland echt ein Riesenproblem, weil wir haben das Know-how, wir haben die Leute, aber die kriegen ihre Ideen hier halt nicht umgesetzt und gehen dann in die USA, wo das einfach leichter zu holen ist, ja. Und wenn wir jetzt das dazu bekommen, dass so seriöse, stabile, schwäbische Mittelständler ihr Geld damit einbringen und ihr Know-how, dann können da Unicorns entstehen, da bin ich wirklich sicher. Und das ist das Fantastische, also dieser Drive, dieser Spirit, der da irgendwie jetzt auch entstanden ist, auch mit den Unternehmen, wir setzen da alle echt viel Hoffnung rein und ich glaube auch tatsächlich zu Recht. Das war natürlich mein Highlight, dieses Ding dann zu eröffnen, weil ich habe auch seit ich OB bin, wirklich kein Projekt gehabt, das ich so intensiv, also das habe ich auch alles, lief alles bei mir, ja. Das habe ich jetzt nicht irgendwo hin delegiert oder so, sondern es war alles immer bei mir. Natürlich nicht allein, ja, mit Unterstützung, aber das war wirklich, das war so richtig auch so ein Baby, das da geboren wurde, um auf das vorhin zurückzukommen, das Wort, das ich schon wieder vergessen habe.
Natalität.
Danke. Ja.
Ja, das klingt wirklich cool, da kann man nur die Daumen drücken, dass das auch dann weiter cool bleibt und wird.
Also Landtagswahlvorbereitung läuft tatsächlich ganz gut. Wir sind, man merkt es, finde ich, sehr deutlich in der Landesgeschäftsstelle, wenn man da hinkommt. Wir sind ja eigentlich so ich sag mal, in Nicht-Wahlkampfzeiten so ein Team von ja, irgendwie so um die 15 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt im Moment sind wir einfach 30, was halt krass ist. Das ist einfach eine Verdoppelung. Das heißt, in manchen Büros kann man quasi kaum die Tür aufmachen, weil da überall Schreibtische stehen und Leute sitzen und arbeiten und so. Es ist platzt aus allen Nähten. Wir haben jetzt auch deswegen, also weil die Küche, wer die LGS kennt, weißt du, die Küche ist so der zentrale Ort, da kommen immer alle mittags zusammen zum Mittagessen. Und das war bisher auch kein Problem, weil sich alle um so einen Tisch setzen konnten. Das ist einfach natürlich bei 30 Leuten schwierig. Man findet wenig Tische, um die 30 Leute sitzen können. Wir haben jetzt aber die LGS-Küche so umgebaut und vergrößert und mit einem größeren Tisch ausgestattet und mit mehr Stühlen, dass zumindest noch ein paar Leute mehr da reinpassen. Genau, also wie in jeder guten WG ist eben die Küche so der Dreh- und Angelpunkt. Und ansonsten, was konkret läuft, zum Beispiel das Wahlprogramm ist jetzt in den Endzügen des Entwurfs. Also wir haben damit angefangen, ja schon Anfang des Jahres Ideen zusammenzutragen, hatten in die Partei hineingehört, hatten in die Landesarbeitsgemeinschaften hineingehört, haben in Arbeitsgruppen gegründet, die zu allen möglichen Themen der Landespolitik Vorschläge bearbeitet haben und Sachen zusammengeschrieben haben. Und genau, das wurde jetzt alles zusammengetragen über die Sommerpause und in einen Textentwurf gegossen. Und der wird jetzt, ich glaube, dieser Tage an den Landesvorstand verschickt. Und dann wird er erstmal im Landesvorstand diskutiert und kritisch gelesen und hoffentlich auch mit Verbesserungen versehen. Und dann, wenn das Verfahren im Landesvorstand durch ist, dann geht es an die Parteiöffentlichkeit und dann werden wir es richtig groß diskutieren bei unserem Parteitag im Dezember in Ludwigsburg. Das ist ein dreitägiger Parteitag. Da haben wir ohnehin eine sehr volle Tagesordnung, weil wir haben natürlich das Landtagswahlprogramm. Dann werden wir aber auch noch ordentlich wählen müssen. Wir drei übrigens werden alle auch zur Wahl stehen.
Vorausgesetzt,
wir treten wieder an. Der Landesvorstand muss neu gewählt werden. Ja, das davon geht
ich wollte nur eine Vollständigkeit sagen.
Nachdem du jetzt auch mal, ja, Alex, nachdem du jetzt mal da warst, kannst du auch weiterbleiben. Also genau, nee, es ist eigentlich unüblich, so kurz vor der Landtagswahl den Vorstand neu zu wählen, aber das Parteiengesetz ist nun mal, wie es ist und deswegen haben wir das alle paar Jahre, dass genau sowas vorkommt, weil man muss eben alle zwei Jahre den Landesvorstand neu wählen und das ist auf das Kalenderjahr festgelegt, das heißt, da gibt es auch keinen, also kann man auch nichts anderes machen und alle fünf Jahre ist Landtagswahl, also das heißt, es trifft einfach immer wieder zusammen und so auch dieses Mal, genau, deswegen haben wir da einen intensiven und langen Parteitag im Dezember vor uns. Ansonsten arbeiten wir ja schon seit dem Frühjahr mit unserer Agentur eng zusammen, mit Jung von Matt und die haben uns jetzt die ersten Entwürfe der Kampagne, also so die visuellen Entwürfe, wie das aussehen wird, wie nachher die Plakate aussehen könnten, welche Sprüche da draufstehen könnten, welcher Claim uns irgendwie durch den Wahlkampf trägt. So, das haben sie uns vorgestellt nach der Sommerpause. Das, genau, finde ich auch einen sehr gelungenen Aufschlag. Wir haben es ja im Landesvorstand auch uns schon angeguckt und in der Wahlkampfkommission diskutiert.
Und jetzt muss ich aber an der Stelle natürlich eins sagen.
Sehr gut.
Das stimmt, ja. Wir haben im Landesvorstand drüber gesprochen, aber die Leute, die das jetzt hören, haben natürlich keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unbefriedigend.
Ja.
Soll ja auch noch Überraschungen geben.
Ja, ich dachte, vielleicht könnten wir hier exklusiv im Podcast schon mal was verraten. Aber na gut, dann halt nicht.
Tja, also eine Sache kann ich verraten. Vielleicht das, ja, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber also es gibt jemanden, der wird bei dieser Kampagne eine große Rolle spielen. Womöglich ist er genau in Bild und Text sichtbar. Ja, das ist dieser Cem Özdemir, der genau. Aber das, also, ja, ich würde mal, das ist ja als Häppchen und dann gucken wir mal. Der, genau, bei unserer nächsten Folge, wie gesagt.
Ja, dann werden wir sie gerade wieder abhängen.
Werden die Plakate schon hängen.
Ja.
Ja. Genau. Genau, also Programm läuft, Kampagne in Entwicklung läuft. Und ansonsten, Cem ist wahnsinnig viel im Land unterwegs. Also das es kommt auch richtig gut an. Er hat jetzt so eine Sommertour in der, ich glaube, in der ersten Septemberwoche.
Da haben sie
Mitglieder also
gefragt,
so lange
ob sie ein Selfie mit Cem haben dürfen.
Ja,
kann ich verstehen.
Die haben bestimmt auch einen Anruf bekommen nachher.
Ja, man sollte
also
mal wissen, ob es ihnen noch gut geht.
Aus der JU geflogen worden. Ja, bei den Methoden, ja, also morgens neben so einem Pferdekopf aufgewacht im Bett oder was auch immer einem da irgendwie droht. Ja. Also genau, und so gut war Cem irgendwie auf diesen Auftritten, dass sogar die Junge Union Selfies mit ihm machen wollte. Und auch sonst hat er total coole Sachen gemacht. Er ist Bagger gefahren, er ist mit einem Mountainbike irgendwie bei Aalen durch die Wälder geradelt. Und genau, war wirklich überall unterwegs, hat ganz viele Gespräche.
Ja, bis jetzt klang es ein bisschen so, als hätte er so Jochen Schweizer Gutscheine gehabt, aber.
Es war auf jeden Fall auch was davon dabei. Ja. Und wer sich dafür interessiert, was er alles so gemacht hat, der kann das auch auf Instagram. Da gibt es nachgucken, da gibt es sehr schöne Reels und Beiträge, die das sein stimmt, großartiges ja. Social Media Team gemacht hat. Die das nochmal sehr gut zeigen. Und ja, ich finde, es war eine unglaublich gelungene Sommertour und uns hat total viel positives Feedback erreicht. Und es ist ja irgendwie auch ermutigend. Ne? Cem muss irgendwie eine Woche unterwegs sein und hat so eine richtig gute Presseresonanz. Und man hat fast ein bisschen Mitleid. Der arme Manuel Hagel strampelt sich ja seit Monaten ab wie blöd und es kommt nicht ganz so viel medial rüber. Aber ja.
Ja, Augen auf bei der so halt. Kandidatenwahl.
Ja, das hat sich die JU auch gedacht.
Ja, aber wird ja auf jeden Fall noch spannend. Es ist ja trotz allem einfach noch eine ganze Weile hin bis zur Wahl. Und die Umfragen, darf man nicht vergessen, sehen ja jetzt schon auch nicht so aus, dass man sagen könnte, ja, da marschiert Cem einfach so durch.
Nee, die Umfragen, das ist ja das Spannende. Also die CDU liegt vor uns. Wenn man sich aber die Ministerpräsidentenfrage anguckt, dann wollen die meisten Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, dass Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident wird. Und jetzt ist es quasi unsere Aufgabe, über die nächsten Monate ihn vorsichtig nahezubringen, dass also wir das auch eine richtig gute Idee
so
finden, aber
ist
man
es,
dafür ja. halt die Grünen wählen muss. So. Ja, ist hart,
ja,
aber
die
haben Erfahrung bestimmt, damit,
ja.
die Baden.
Ich meine, wir wählen ja auch hin und wieder die Grünen, das geht schon. Ja.
Ja, es ist nicht so schlimm, ja, wie man vielleicht denkt. Es geht ganz schnell, ein Kreuzchen, man schafft das. Und danach hat man den Ministerpräsidenten, den man haben will. Also und darum
ja,
geht es ja am Ende.
Ganz
und deswegen,
genau. Und der muss dann auch helfen, dass der Alex nicht mehr pleite ist.
Ja, das wäre gut. Also nicht ich persönlich jetzt, da muss er mir nicht helfen. Aber es wäre nett, wenn die Stadt Göppingen noch irgendwie Geld hätte, so zwischendrin. Also ich weiß ja nicht, wie es in Ulm aussieht, beziehungsweise doch, ich weiß, wie es in Ulm aussieht, aber es ist ja wirklich so, wir haben, also ich meine, über Kommunalfinanzen reden wir jedes Jahr um die Zeit, weil ich da den Haushalt einbringe.
Mhm.
Und es sah die letzten Jahre nie gut aus, aber so wie dieses Jahr, das hatten wir noch nicht. Also
ihr musstet nochmal drüber gehen, gell?
Nee, tatsächlich nicht. Also den Haushaltsplan fürs Jahr 25 haben wir so genehmigt bekommen, mit ein paar Auflagen, aber wir diskutieren jetzt den Haushalt 26 und tatsächlich, also ich habe ihn erst eingebracht und wir haben einen Einbruch bei der Gewerbesteuer, nicht strukturell bedingt, sondern weil eins unserer ganz großen Unternehmen bisher 50% des Umsatzes in den USA gemacht hat und Jetzt machen sie da halt null im Moment wegen diesem orangenen Clown, der da in Washington halt die Zölle macht, wie er gerade denkt. Das schlägt sich direkt bei uns nieder und das führt dazu, dass wir tatsächlich ein Problem haben mit der Liquidität. Also auf gut Deutsch, zum Ende des Jahres hin müssen wir wahrscheinlich Kredite aufnehmen, dass wir die Gehälter bezahlen können. Und Göppingen, das ist so ziemlich schlecht. Also
das ist
schlecht. Auch so auf die nächsten Jahre betrachtet, wenn man in die Situation kommt, dass die Zinsaufwände, ja, durch die Kredite, die man zurückbezahlen muss, die Einnahmen übersteigen, dann heißt das quasi Zahlungsunfähigkeit. Ja, das wäre nicht gut.
Pleite.
Ja. So, und das finde ich schon auch wichtig, dass wir drüber sprechen, weil es geht ja nicht nur Göppingen so. Also es liegt jetzt nicht daran, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und daran liegt es jetzt.
Flächendeckend.
Sondern wir haben das im ganzen Land. Die größte Finanzkrise der Kommunen seit Ende des Zweiten Weltkriegs, so hat es der Präsident des Städtetags formuliert, ja. Und das stimmt tatsächlich. Und wir haben deshalb ein Problem, weil die Kommunen nach wie vor natürlich Dinge umsetzen müssen. Wenn wir jetzt nicht in die Lage versetzt werden, auch wieder irgendwie Geld auszugeben, dann wird nichts investiert in der öffentlichen Hand, dann geht im Land nichts voran. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich OB bin und die Kommunen so wichtig sind und ach so toll, sondern es ist de facto so. Und da haben wir wirklich ein ganz massives Problem und ich hab keine Lösung. Wir prüfen jetzt wirklich extrem unangenehme Dinge bis hin zur potenziellen Schließung der Stadthalle. Also so richtig ekelhafte Sachen, die kein Mensch machen will. Aber ohne Land und ohne Bund, ohne eine Lösung bundesweit eigentlich, werden wir in eine richtige Katastrophe reinlaufen. Mhm. Wirklich. Und kein Alarmismus, sondern es ist so. Und es liegt natürlich schon auch darin begründet, dass wir ständig Aufgaben bekommen, die Parlamente beschließen, aus guten politischen Gründen, die aber nie durchfinanziert sind. Das heißt, wir leben tatsächlich alle über unsere Verhältnisse. Könnte jetzt auch von der CDU kommen, aber es ist tatsächlich so. Und ich sehe nicht, dass sich daran was ändert. Das ist das, was mich am meisten stört.
Und also ich finde, man muss einfach einmal nochmal sagen, die baden-württembergischen Kommunen, denen geht es ja jetzt so im bundesweiten Vergleich mit am besten. Ja, so weil das Land auch gerade seit die Grünen regieren, den Kommunen wirklich, also viel auch der Gelder, die vom Bund kommen, einfach weitergibt, ohne irgendwie was abzuzweigen. Andere Länder machen das anders. So, die behalten immer einen Teil und geben den Kommunen nur ein bisschen und behalten irgendwie auch einiges für sich. Und trotzdem geht es selbst den baden-württembergischen Kommunen einfach echt schlecht. Also ich glaube, Baden-Baden, da weiß man, die machen jetzt Schwimmbäder zu. In Heidelberg, da ist der Haushalt nicht genehmigt worden vom Regierungspräsidium und so weiter und so fort. Tübingen ähnliches, die mussten auch nochmal richtig drastisch kürzen und sparen und so. Also es sind echt schon alarmierende Zustände. Und in anderen Bundesländern ist es ja noch viel krasser. Ne? Also die Kommunen in Rheinland-Pfalz, ich meine, es ist eh so ein bisschen gestört. Rheinland-Pfalz hat der, glaube ich, also irgendwie, was weiß ich, wie 5 Millionen Einwohner oder sowas in dem Dreh, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 2000 Kommunen oder so. Ja.
Wäre übrigens auch
vielleicht auch mal eine Möglichkeit, aber die haben diese... Wäre auch in Baden-Württemberg mit 1.101 Kommune, haben wir auch einfach sehr, sehr viele Kommunen und das kostet auch einfach die Verwaltung wahnsinnig viel Geld, aber strukturell kommt man wahrscheinlich mit so kleineren Sachen da auch nicht mehr hin. Also selbst wenn man an Verwaltungskosten effizienter wird oder spart oder was auch immer, das lässt sich, also die Ausgaben, so für Ulm kann ich sagen, die krassen Sachen, die da eingespart werden müssen, die lassen sich nicht einfach so rausschwitzen mit so ein paar Streichungen, ja, so, und dann macht man hier eine Stunde ein bisschen kürzer offen oder der Bus fährt ein bisschen seltener oder so, da kommt einfach nicht genug zusammen, sondern das sind so riesige und enorme Summen, weil gerade einfach auch, da kommen ja unglückliche Sachen zusammen, also Infrastruktur ist viel gebaut worden, so in den 70ern, die ist jetzt einfach marode, alles was so 60er, 70er Baujahr ist, muss jetzt wirklich grundsaniert werden, das betrifft ganz viel die Brücken, die Straßen, die Schulgebäude, ja, das kostet richtig viel Geld, dann haben wir die Baukostensteigerungen, die einfach um einiges teurer sind, dann kommen eben so schöne Ideen wie die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen jetzt auf uns zu, der Ausbau nach wie vor auch der Kinderbetreuung, dann auch einfach in der Sozialhilfe immer höhere Kosten, Wohngeldreform, Jugendhilfeausgaben, die steigen ja auch einfach, weil es krisenhafte Zeiten sind und man das dann auch im Sozialetat immer sofort merkt. Also da kommt richtig was zusammen. Und im Kern ist es, was das auch ehrlicherweise nicht das Land lösen kann, sondern da ist im Grunde der Bund gefragt. Und ich finde schon krass auch, dass bei diesen Riesensummen, die der Bund an Geld zur Verfügung hat, eigentlich immer noch nicht klar ist, ob und was davon an die Kommunen geht. Weil das finde ich, also das, wie Alex gesagt hat, das sind diejenigen, die die Investitionen tätigen, ja, irgendwie die erhalten die Gebäude, die Brücken, die
Straßen. Du meinst jetzt von den 500 Milliarden? Von dem Sondervermögen, ja.
Von den 500, genau, von dem Sondervermögen, genau. Also ich meine, bei Alex geht es ja auch noch um den laufenden Haushalt sozusagen. Das ist ja dann nochmal doppelt scheiße. Aber jetzt für Ulm, muss man sagen, ist der laufende Haushalt, also ist auch ein Problem, aber ist nicht das Riesige, sondern die Investitionen machen uns mehr Sorgen. Und das kommt ja an vielen Stellen zusammen. Und das bedeutet dann, weiß nicht, ich kann es ja für Göppingen wahrscheinlich auch sagen, vermutlich, wenn ihr in der Situation seid, könnt ihr gar nicht mehr besonders viele Investitionen tätigen. Wir investieren
so viel wie noch nie. Tatsächlich auch Sachen, die wir jetzt auch gar nicht stoppen können und wollen. Das muss man ja sagen. Also im Moment tun wir das, was natürlich uns im Moment aber halt leider nicht hilft, weil ja jetzt gerade ist es halt ziemlich teuer.
Ja. Und das ist einfach, also da ist der Bund gefragt. Also wir sind ja Stadt, Land, Bund. Ja. Und in dem Fall ist sehr klar, braucht man vom Bund. Und das Land darf halt nicht irgendwie was davon einbehalten.
Darf ich kurz, bevor der Bund hier gleich antwortet, also vielen Dank, dass das Land sich da auch aus der Verantwortung stehlen will. Aber ich möchte so, verstehe, ich möchte nur darauf hinweisen, dass natürlich ein großer Teil des Aufwands, der auch diesen erhöhten Personalbedarf in den Kommunen immer wieder fordert, auch natürlich an dem bürokratischen Aufwand liegt, an der Regelungswut. Und da kann sich das Land leider auch nicht rausnehmen, weil da kommen halt viele Regelungen auch vom Land. Und ständig irgendwelche Förderprogramme zu starten, die 2 Jahre zu finanzieren und sich dann klammheimlich zu verabschieden und die Kommunen dann nach den 2 Jahren damit allein sitzen zu lassen, hilft auch nicht. Also, ich sehe schon auch beim Bund die Hauptverantwortung, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, auch das Land, ich weiß, du bist im Wahlkampf, aber auch das Land darf sich da ruhig an die Nase packen.
Ja.
Und wenn ich noch einmal Zauneidechse höre, dann raste ich aus, wirklich. Also so zum Thema Land, aber egal, andere Geschichte. Noch besser. Wir können die leerstehende Klinik gerade nicht abreißen, weil da jetzt Fledermäuse drin wohnen. Alles klar. Jetzt haben wir für 500 Millionen eine neue Klinik gebaut und die alte steht jetzt daneben und bleibt jetzt der größte und teuerste Fledermaus-Nistkasten der Welt.
Tja, da wird aber Mario Barth deckt auf, nicht lange auf sich warten. Ja,
ich lade ihn ein.
Oh weh. vielleicht eher so eine Sache für diese reale Irrsinn bei Extra 3.
Ich denke noch nach, ja.
Ja, also da kann man was mitmachen. Genau. Also es gibt ja auf die Tatsache, dass von diesen 100 Milliarden, die glaube ich eigentlich von diesen 500 Milliarden an Kommunen und Länder gehen sollten, dass da immer noch nicht klar ist, ob es einen Mindestanteil geben soll für die Kommunen. Das ist schon ziemlich bizarr, zumal das ja am Anfang auch eigentlich sehr klar so gesagt wurde, dass die Kommunen da auch einen gehörigen Anteil bekommen und das jetzt nun nicht mehr gesichert ist. Und das natürlich auch ziemlich krass ist, wenn man sich anschaut, wie das auch mit dem Investitionsaufwand ist. Ja, gerade bei vielen Dingen geht es einfach um die Kommunen. Und wenn man dann auch insgesamt sich noch anschaut, dass es ja 25 Milliarden Defizit sind, die Kommunen insgesamt aufgetürmt haben, dann ist schon ziemlich schwach, da jetzt nichts zu machen. Ja, jetzt, ich meine, die Ampel war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, hey, die Kommunen sind das liebste Kind. Aber da gab es auch keine Schuldenbremsenreform, wo auf einmal 500 Milliarden Euro zur Verfügung standen. Ja. Und dann muss man ja auch sehen, dass die ja trotzdem Haushaltsprobleme haben, obwohl sie so üppig Sondervermögen haben. Also weil sie halt da auch falsch priorisieren mit Mütterrente etc. Ja. Wir haben jetzt auch einen Antrag im Bundestag gehabt, wo es auch genau um diese Finanzierungslage der Kommunen ging. wo es auch darum geht, dass es eine bessere Verteilung der Steuerpunkte gibt, geben sollte, damit die Kommunen da mehr Gelder haben am Ende. Ja. Und außerdem, dass die Gewerbesteuer nochmal gestärkt werden soll. Die sollte in der Vergangenheit ja teilweise sogar auch schon mal abgeschafft werden. Aber dass die gestärkt werden soll, ich glaube, das sind schon zwei wichtige Punkte, die da auch helfen würden. Und dann gehört natürlich auch, wie du sagst, dazu, dass das, was man sich an Aufgaben überlegt, dass man sich da auch immer ehrlich macht, wer bezahlt es dann am Ende.
Ja. Ja. Weil ich finde, mit der Gewerbesteuer muss man auch vorsichtig sein in diesen Zeiten, weil das jetzt auch, also ja, für die Unternehmen, die haben es gerade eh nicht besonders leicht, also irgendwie zweiter China-Schock und so weiter, da kommt ja gerade auch einiges zusammen. Muss man, glaube ich, gucken, wie viel zusätzliche Belastungen an der Stelle in irgendwie einer Rezension sinnvoll sind. Auch das ja irgendwie was Friedrich Merz angekündigt hat. Er regiert irgendwie kurz und dann wird die Wirtschaft wieder sowas von durchstarten. Davon merkt man bisher auch noch nicht viel, weil das wäre auch eine schöne Sache. Wenn die Wirtschaft durchstartet, dann haben die Kommunen auch wieder mehr Gewerbesteuer und auch mehr Geld zur Verfügung. Aber
ja, davon ist bei der Gewerbesteuer will ich auch sagen, die kann das Problem nicht lösen. Ich sag's mal so. Also ich finde natürlich erstmal gut, wenn es irgendwie gestärkt wird. Ich halte auch nichts davon, jetzt irgendwie da abzuschaffen, aber zum Beispiel, also mag jetzt so ein Spezialfall sein in Göppingen, hier bekomme ich relativ viel Gewerbesteuer, auch deswegen, weil gewisse große Gewerbesteuerzahler mehrere Standorte in Deutschland haben und Göppingen der mit dem niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz ist, weshalb alle Mitarbeitenden, die irgendwie remote arbeiten und so, alle in Göppingen gemeldet sind. Wenn ich jetzt die Gewerbesteuer anhebe, dann melden die halt irgendwo anders an, wo der Gewerbesteuerhebesatz noch niedriger ist und dann habe ich hier ein richtiges Problem. Also ich will nur sagen, dass das, also die Steuer zu erhöhen, halte ich tatsächlich in dem Moment jetzt, das ist natürlich ein Spezialfall, aber allgemein in der jetzigen Lage halte ich wirklich für falsch. Ich weiß, auch die Unternehmen müssen ihren Beitrag leisten, klar, sehe ich auch so, aber in der Situation, wo so viel, sage ich mal, auf der Kippe steht auch, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes angeht, da würde ich tatsächlich für falsch halten, jetzt die Stellschraube zu drehen. Also mir wäre am allermeisten wäre mir geholfen, wenn wir wirklich ein bisschen Beinfreiheit hätten, auch zu sagen, und da muss ich das Land jetzt wiederum loben, mit dem Regelungsbefreiungsgesetz, das ja kommen soll, nämlich dass man quasi einzelne Regeln und Landesgesetze auch mal als Kommune aushebeln kann, wenn man gewisse Gründe vorweisen kann. Ich sage nur auch, das müssen wir in einem wahrscheinlich relativ aufwendigen Verfahren dann beantragen. Das heißt, ich schaffe Bürokratie, um zu entbürokratisieren. Schauen wir mal, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss irgendwie ist. Aber zumindest mal ein Versuch und ein Gedanke. So. Aber ich habe, wie gesagt, auch keine Lösung. Ich sage nur, auf uns kommen schwere Zeiten zu, wenn nicht ein bisschen unsere Defizite ein bisschen ausgeglichen werden, zumindest so, dass ich sagen kann, okay, wir können jetzt noch weiter bauen und sanieren. Wie gesagt, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Wenn die öffentliche Hand nicht baut, dann baut keiner. Und dann haben wir noch, dann hat unsere Bauwirtschaft auch noch ein Problem. Also das wäre dann eine Abwärtsspirale, die man so ohne weiteres nicht aufhalten kann. Dafür werbe ich. Ich weiß, dass Politikerinnen und Politiker aller Ebenen und Parteien immer wieder sagen, ja, ich habe das Problem verstanden, da muss man was tun. Nur leider tut halt keiner was. Ja.
Ja.
Ich würde an der Stelle nur eine selbstkritische Sache so, also aus kommunaler Sicht vielleicht mal sagen, und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die kommunalen Landesverbände eigentlich, also ich weiß nicht, ich habe es noch nie anders erlebt, aber die kommunalen Landesverbände haben immer so krass gejammert und geklagt und wie wenig Geld und alles. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie hätten vielleicht, als die Zeiten eigentlich noch gut waren, besser ein bisschen weniger geklagt, dann hätte das jetzt irgendwie eine größere Wirkung. Weil ich habe auch einfach oft das Gefühl, die viele Politiker sagen so, ja, die Kommunen und so, ist ja immer so, ne, die jammern ja immer und klar, der Steffen Jäger schreibt irgendwelche Brandbriefe und das macht er aber halt immer, so. Und deswegen haben die jetzt irgendwie, wo es wirklich ernst ist, finde ich, also fehlt irgendwie das Feuer dabei, wenn man das halt dauernd macht, ja, so, das wäre eine Kritik auch wirklich an die kommunalen Landesverbände, dass sie da ja vielleicht Pulver verschossen
das,
haben an der falschen Stelle.
Das will ich auch als Mitglied des Städtetags bestätigen. Also ich hab das ja selber früher immer gesagt, so wenn die kommunalen Spitzenverbände jammern, dass es nicht mehr geht, dann gehen noch mindestens 50%, ja. So war es ja tatsächlich eigentlich schon auch immer. Aber jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so. Also muss ich jetzt einfach aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, jetzt geht es tatsächlich nicht mehr. Aber ich würde mir tatsächlich auch von den kommunalen Spitzenverbänden da ein bisschen ja auch eine andere Art der Politik und Kommunikation irgendwie wünschen. Also gerade auch was das Sondervermögen angeht, da wird jetzt dafür plädiert, dass das quasi mit der Gießkanne an alle Kommunen verteilt wird und so weiter. Ja, wenn ich das hochrechne auf Göppingen, was kriege ich dann? Dann kriege ich 6 Millionen. Das reicht vielleicht in 5 Jahren. Ja. Das reicht nicht mal um das Plus bei der Kreisumlage, die ich an den Landkreis abdrücken muss, was auch steigt, reicht nicht mal, um das irgendwie auszugleichen. Also es bleibt für mich 0,0. Da würde ich lieber sagen, nicht die Gießkanne, sondern mach wirklich ein Infrastrukturprojekt, Förderprogramm, wo ich sage, von mir aus Brücken. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt sage, Baden-Württemberg kriegt von diesem ganzen Geld 13 Milliarden und das Land Baden-Württemberg sagt, okay, das stecke ich wirklich nur in Brücken. Ich mache eine Brücke nach der anderen. Mit 13 Milliarden können wir richtig, richtig viele Brücken sanieren. So, das würde uns massiv die Haushalte entlasten. Es würde nicht jeder das Gleiche bekommen. Es würden die bekommen, die es brauchen. Aber ist okay, wenn jemand anderes mehr bekommt als ich, habe ich da nichts dagegen, solange die Brücke dann halt auch wieder befahrbar ist. Also da wäre ich wirklich, das bin ich auch nicht einverstanden mit dem Städtetag. Die sehen das tatsächlich anders und das finde ich ein bisschen kurzsichtig. Aber ja, ein bisschen spezial.
Also, bist halt ein Brückenbauer.
Ja. Nee, bin ich nicht. Habe ich gar keinen Bock irgendwie. Kann ich mich auch gerade nicht drum kümmern. Ja.
Okay. Ja.
Ah, je.
Ja. Ich hatte die letzten beiden Sitzungswochen ein besonderes Erlebnis mit Alexander Dobrindt. Denn die neue Bundesregierung, die möchte jetzt ja dauerhaft und in großem Stil nach Afghanistan abschieben. Und dafür auch direkt mit der Taliban verhandeln.
Sympathisch.
Und nun kann man das ja gleich selber auch vorweg sagen, dass ja auch in der Zeit von der Ampel einen Abschiebeflug nach Afghanistan gab. Da lässt sich trefflich drüber streiten.
Ja.
Ich glaube, dass bei Leuten, die schwerste Straftaten begangen haben, dass man da schon auch darüber reden kann, ob die hier noch richtig sind. Ja. Ja, die sollten hier ihr Strafe verbüßen. Ja. Die Frage ist aber, was passiert dann auch danach und wie ist die Situation in Afghanistan und vor allem auch unter welchen Bedingungen kommen so Leute dann nach Afghanistan? Und damals wurde dieser Abschiebeflug gemacht über einen Flug über Katar, über Vermittlung von Katar. Und das, finde ich, ist schon ein qualitativer Unterschied, ob man jetzt mit der Taliban verhandelt. Und Alexander Dobrindt macht es. Und das hat mich dazu gebracht, das vor 2 Wochen öffentlich zu kritisieren. Und ich habe ihn als Handlanger und Kompagnon der Taliban bezeichnet.
Ah, fand er wohl nicht gut.
Das ist eine spitze Formulierung. Das kann man so festhalten. Und in der Woche drauf war große Haushaltsdebatte im Bundestag. Sprich, da reden alle über alles und die Minister ihrer Ministerien reden auch. Und so hat auch Dobrindt geredet. Und Dobrindt hat mich genannt, ohne mich zu nennen. Er hat nämlich gesagt, dass der innenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion ihn als Handlanger der Taliban bezeichnet hat. Und dann hat er gesagt, ja, was soll das denn? Ja, und meinte dann quasi, gipfelte darin, dass die Grünen an der Seite der Kriminellen stehen würden. Und als er mich da direkt...
Finde ich mutig, wenn man mit den Taliban verhandelt und dann
ganz genau
sagt, ihr steht an der Seite der Kriminellen.
Und deswegen bin ich auch aufgestanden und habe eine Zwischenfrage gestellt. Das geht im Bundestag immer, man kann da sich einfach melden und dann wird man aufgerufen. Dann habe ich mich gemeldet, er hat mich angesprochen, zwar nicht per Name, aber es war schon klar und er kennt mich auch. Und deswegen habe ich mich dann gemeldet. Die Frau Klöckner hatte Dienst und ich habe mich gemeldet. Mhm. Und dann war es erst mal so, es gibt auch ein Video dazu natürlich, es war erst mal so, dass ich meine Frage stellen wollte, beziehungsweise wollte ich nicht unbedingt eine Frage stellen, aber man darf, es ist so, ich wollte schon eine Frage stellen, aber ich habe angefangen auszuholen. Nee, es muss keine Frage sein. Die Frau Klöckner hat mich unterbrochen und gesagt, dass ich eine Frage stellen muss. Das stimmt gar nicht. Man darf laut Geschäftsordnung auch Kurzinterventionen, Zwischenbemerkungen machen. Ja, es geht durchaus. Aber eine Frage, wenn man eine gute Frage hat, ist es nicht schlecht. Und deswegen habe ich herausgeführt, man kann sich's anschauen, Herr Lobrindt, hier qualitativ sehe ich da einen Unterschied zu dem, was sie aber gemacht hat. Und deswegen meine Frage. Und da finde ich wirklich auch, das ist ja für mich so der springende Punkt, was bekommt denn die Taliban dafür? Weil die Taliban, die haben ja schon vor einem Jahr auch immer wieder gesagt, ja, Abschiebung, her damit, kein Problem. Ja, je nachdem, was die Leute hier verbrochen haben, werden die größten Märtyrer sein in Afghanistan. Die größten Könige kriegen dann roten Teppich ausgerollt. Muss man sich auch immer überlegen, ob man das will. Aber vor allem hatte Dobrindt darauf keine Antwort. Das hat er einfach, hat er gar nichts zugesagt. Er hat einfach nur geschrien. Ja? Und das ist ja schon spannend. Ja? Und jetzt war letzte Sitzungswoche, war wieder Haushaltswoche. Mhm. Wir haben ja den Haushalt 25 gemacht und jetzt den Haushalt 26 ging jetzt los, weil die Ampel ist ja zerbrochen am Haushalt. Deswegen hat man zu 3 Monate noch einen Haushalt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dobrindt hat dann nochmal gesagt, dass der innenpolitische Sprecher hier da gesagt hätte, Handlanger der Taliban. Und diesmal bin ich aber nicht drauf eingegangen, weil mir war es zu blöd, das auch nochmal aufzuwärmen und nochmal das gleiche an Arbeit zu führen wie in der Woche davor. Mhm. Ja. Aber es war trotzdem ein spannendes Erlebnis, wie er da sich bemüßigt gefühlt hat, darauf immer wieder zu reagieren.
Aber das finde ich ja, das spricht ja eigentlich für ihn. Mhm. Weil das zeigt ja, dass er tatsächlich zumindest so weit auch irgendwie ein Gewissen und Moral hat, dass er eigentlich insgeheim ja weiß, dass es stimmt, was du gesagt hast. Also weißt du, was ich meine? Wenn er sich so gar keiner Schuld bewusst wäre, dann hätte er nicht so drauf reagiert. Da müsste es nicht ständig irgendwie dann betonen. Kann man zumindest davon ausgehen, okay, er weiß, dass das jetzt nicht falsch, dass das jetzt nicht so cool ist, so was er macht, und eigentlich gibt er dir recht. Deshalb trifft es ihn so. Finde ich gut.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden das auch weiter dieser Frage nachgehen und mal gucken, ob er sich irgendwann dazu äußert irgendwo. Ja.
Mhm. Weil die werden das ja nicht umsonst machen. Die werden ja nicht einfach sagen, ja, bringt mal die Leute vorbei. Ja. Wir vermissen die eh schon
hier. So ist es. Ja. Deswegen, na schauen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall gab es heute wieder Meldungen dazu. Ich habe da wieder eine Presseanfrage beantwortet, aber diesmal habe ich ihn nicht als Handlanger der Taliban bezeichnet.
Das machen wir immer nur jede zweite Woche.
Nee, so eine scharfe Spitzung, die muss man sich natürlich einsetzen. Ja. Absolut. Aber die hat natürlich an der Stelle auch funktioniert ein Stück weit.
Offensichtlich.
Man hat ihn halt aus der Reserve locken drin. Er hat
darauf reagiert. Ja.
Ja.
Oh je. Es gibt noch so viel zu erzählen eigentlich.
Ja.
Ich habe noch eine schöne Geschichte vielleicht zum Abschluss, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ist ja also die unser letzter Podcast, sich. Vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer damals, die Eltern, genau. Da das war stimmt. Ja im Hintergrund Josef ein bisschen zu hören. Und genau. Ich glaube, das war ja auch, da war ich ja noch im Mutterschutz, als wir den Podcast aufgenommen haben. Das heißt, da war ich auch noch gar nicht.
Ja, und jetzt geht er schon in die Grundschule.
Ich habe noch nicht wieder gearbeitet. Und
nächste Woche macht er seinen Führerschein.
Du wirst lachen, heute habe ich die Kinderanmeldung ausgefüllt. Ja. Also tatsächlich, es geht sehr schnell. Naja, jedenfalls habe ich ja damals gesagt, ich habe vor, ihn mitzunehmen. Und genau, klar, er kann ja auch noch nicht so lange ohne mich sein, weil er braucht halt die Mama und vor allem das Stillen. Und dann wo ich bin, muss halt das Baby nicht weit sein. So. Und deswegen begleitet er mich immer. Und ich möchte euch gerne einfach erzählen, wie das, also inzwischen, vielleicht fange ich auch so rum an, inzwischen läuft es sehr gut und routiniert und wir sind total eingespielt und es funktioniert sehr gut. Aber es war eine Lernkurve. So. Und das erste Mal mit Josef nach Stuttgart fahren, also einfach um mal das Ende schon vorwegzunehmen, ich stand vollgepinkelt in der Villa Reitzenstein im Gobelin-Saal vor Winfried Kretschmann und Thomas Strobel. So, das war das Ergebnis. Und ich, ja.
Genau, und Josef hat auch gepinkelt.
Erzähl euch auch gerne, wie es dazu gekommen ist, ist passiert. Dette, ja. Und zwar war es Koalitionsausschuss. Das war der erste Termin nach dem Mutterschutz, den ich gemacht habe. Das liegt daran, dass Koalitionsausschuss, also der erste Termin in Stuttgart, den ich gemacht habe, Koalitionsausschuss ist immer zu einer unchristlich frühen Stunde, nämlich um 8.15 Uhr vor dem Kabinett in Stuttgart in der Villa Reitzenstein, also im Staatsministerium. Und das heißt, man muss in Ulm sehr früh los und man muss also noch viel früher aufstehen. Man muss den Zug nehmen, irgendwie um 6:45 und damit das alles klappt, muss man um 5.30 Uhr aufstehen. Ich hasse Koalitionsausschuss einfach aufgrund dieser Tatsache, dass ich um 5.30 Uhr aufstehen muss. So, und jetzt hat man natürlich ein 8 Wochen altes Baby, das man mitnehmen muss, das man ja auch noch anziehen und fertig machen muss. Also muss man noch ein bisschen früher aufstehen, das muss man wickeln, stillen und so weiter, damit man irgendwie loskommt. Also wir sind irgendwie um 5 Uhr aufgestanden und waren alle total müde. Und ich habe mich fertig gemacht und Mario hat Josef gewickelt und angezogen. Und wir haben zu Hause immer so Mehrwegwindeln, weil wir es ökologischer finden. Und unterwegs haben wir aber ganz normale Einwegwindeln, weil sonst würde man einfach immer diese vollen Windeln mit sich rumtragen und es würden immer mehr werden und das ist etwas unpraktisch. Also hat Mario Josef da das allererste Mal eine Einwegwindel angezogen. Jetzt muss man sagen, ich finde Einwegwindeln sind gar nicht so kompliziert. Die sind eigentlich relativ selbsterklärend, vor allem.
Es steht auch in der Regel drauf, wo vorne und hinten halt ist.
Auch das ist ein super wichtiger Hinweis. Genau, da steht nämlich tatsächlich hinten auch hinten drauf. Und vorne sind mal auf Tiere oder irgendwas. Also man kann ja, das bei den Mehrwegwindeln steht es gar nicht drauf. Also eigentlich ist es noch viel leichter. Long story short, wir sind dann aus dem Haus gegangen, Josef und ich. Ich hatte ihn in der Trage am Bauch und wir sind zum Bahnhof gegangen und in den Zug und es war alles sehr, sehr aufregend und ich saß in diesem Kleinkindabteil und ich wusste nicht, jetzt, oh Josef, und dann, okay, damals wusste ich auch nicht, dass man Babys nicht alle halbe Stunde ungefähr wickeln muss oder am Anfang, jedenfalls, ich habe ihn ständig gewickelt und gestillt und so, der ist ja auch voll klein gewesen und habe ich ihn im, habe irgendwie gedacht, okay, vielleicht gehe ich ihn nochmal vor Stuttgart im Zug wickeln. Da wusste ich, gibt es auch einen Wickeltisch im ICE. Und irgendwie kam es mir so ein bisschen, ich dachte, ich vielleicht schwitze ich, weil es so warm ist im Zug. Naja, jedenfalls habe ich ihn dann aus der Trage geholt und auf diesen Wickeltisch im ICE gelegt und festgestellt, dieses Kind ist komplett nass gepinkelt. Und ich auch, folglich, weil er ist ja direkt an meinem Bauch gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist ungewöhnlich, weil er hat ja eine Windel an. Und tatsächlich hatte er die Windel auch an, aber eben verkehrt rum. Weil als ich ihn ausgezogen habe, lachte mich just dieser schöne, also dieses schöne Wort hinten an. Ja. Ja. Und ich kann es für alle, die es mal testen wollen, sagen, so eine Einwegwindel funktioniert umgekehrt nicht so gut, wie wenn man sie richtig rum anzieht. Und es war, also ich habe natürlich das Wickeln hinausgezögert, weil ich dachte, ich mache es so kurz wie möglich vor Stuttgart Hauptbahnhof, dann muss ich, also dann hält es länger und dann stand ich also in diesem ICE-Klo, ich war voll gepinkelt, Josef war voll gepinkelt, weil auch das, wer kleine Jungs hat, weiß das, wenn man die Windel auszieht, dann führt es in der Regel dazu, dass sie auch nochmal pinkeln, also war auch ein bisschen, auch das eine Lernkurve, ja, es passiert im Zug und also jedenfalls, wir waren über und über voll gepinkelt und ich dachte so, okay, Mist, wir sind quasi in Stuttgart Hauptbahnhof, ich muss aussteigen, ich muss irgendwie dieses Kind jetzt anziehen, einigermaßen sauber machen. Das hat also mehr schlecht als recht geklappt. Dann habe ich wieder in diese Trage gepackt und habe einfach meine Jacke wieder drüber gemacht und habe wirklich diese Stunde im Koalitionsausschuss gehofft, dass einfach niemand merkt und niemand auffällt, dass wir beide ein bisschen streng riechen. Wobei man sagen muss, Babypipi riecht nicht so doll. Also es ist okay gewesen. Aber ja, Es war ein unangenehmer Koalitionsausschuss, obwohl sich alle total gefreut haben, dieses Baby zu sehen und mich zu sehen. Und es war auch schön und ich war auch die einzige Frau in diesem Raum. Und irgendwann musste ich ihn aber halt runternehmen und stillen, weil er so quengelig wurde. Und ja, da habe ich gedacht, oh, hoffentlich guckt einfach niemand drauf und sieht, dass wir voll gepinkelt sind. Ja. Weil ich war damals auch noch nicht so versiert, Ersatzkleidung dabei zu haben. Also es ist ja, genau. Das war die Geschichte, wie ich vollgepinkelt im Koalition.
Ja, das ist doch schön. Das war bestimmt ein Bild vor die Götter. Ja. Und das, ich muss mich wirklich auch jetzt am Riemen reißen, weil mir liegen viele Witze über den Koalitionsausschuss auf der Zunge. Und naja. Ich möchte nicht mal beschreiben, was, wer oder wo, in welchem Zustand. Naja, egal. Also, wir belassen es dabei. Das war bestimmt toll für alle Beteiligten. Aber vor allem gibt es ja auch ein Porträt über dich.
Absolut.
In der Südwestpresse.
Absolut.
Wie du das machst. Ich glaube, da ist diese Geschichte auch drin. Und ich habe es auch sonst schon gehört, dass du das einfach mega gut machst, das in deinen Hut zu bekommen gerade.
Ja.
Respekt.
Dankeschön.
Finde ich auch.
Ich sehe das immer im, also es ist natürlich, es ist einfach was anderes, ob man als Mama Politik macht oder als Papa. Ich hatte jetzt einmal die Eingewöhnung gemacht, jetzt von unserer Tochter, eine Woche lang. Und ansonsten wollte ich aber eigentlich sagen, dass ja zum Beispiel Hanna Steinmüller, unsere Kollegin im Bundestag, auch letzte Woche im Bundestag die erste Rede gehalten hat mit Tochter auf dem Arm, mit Sohn auf dem Arm, mit ihrem Sohn auf dem Arm. Und ja, das einfach zeigt, dass das auch immer selbstverständlicher wird. Und deswegen ist, glaube ich, schon auch immer gut, wenn man darüber redet.
Ja. Absolut. Aber ich will es auch nur noch mal betonen, also Respekt überhaupt an alle, die das machen. Aber jetzt bist du halt gerade da, ja. Deshalb Respekt an dich. Marcel, an dich auch, ja. Ich meine, du hast ja auch Kinder, ja, und bist dann auch noch in Berlin und so weiter.
Ja.
Also ich finde es schon erstaunlich. Ich habe keine Kinder und komme schon kaum zurecht. Also wirklich, also, ich kann nur, ich bin manchmal, also ja, um jetzt hier den Podcast aufzunehmen, einfach damit das auch mal die Leute gehört haben. Also wir haben jetzt kurz vor 11 Sonntagnacht, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Ich kam auch gerade aus unserer Partnerstadt, angefahren, wo wir jetzt eine Delegationsreise hatten. Also, ja, deshalb das dann auch noch mit Kindern, finde ich wirklich toll. Respekt.
Ja, und Alex hat auch erklärt, warum das so lange dauert, bis bei uns Folgen aufgenommen sind, weil es einfach dann schwierig ist, die Kalender zusammenzubekommen.
Ja.
Aber we try our best. Wir geben alles und hoffen, dass die nächste Folge
und sonst
die nächste Folge vor der nächsten kompletten Sonnenfinsternis ist.
Ich habe, ich fände es ja grundsätzlich schon begrüßenswert, wenn wir wieder einmal monatlich anpeilen. Das würde ja bedeuten, dass wir das nächste Mal aufnehmen, etwa in dem Zeitraum, in dem ich vorhab zu heiraten. Ja. Genau, ich heirate doch schon dieses.
Ja, stimmt.
Das wollte ich vielleicht auch
es
noch ganz kurz
erzählen.
Es stehen
große Ereignisse
Ich darf glücklicherweise heiraten.
Auch das bei der letzten Podcast-Folge.
Ich habe am Rande des Göppinger Maientags auf dem Riesenrad während der Abschlussdrohnenshow zum großen Finale habe ich meiner Freundin, jetzt Verlobten, den Antrag gemacht. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Nur, was ich natürlich nicht bedacht habe, ich habe es dann im Überschwang der Gefühle natürlich auch allen möglichen Leuten geschickt und gepostet. Das halbe Fest hat es eh mitbekommen, weil dann irgendwie Hochzeitsmusik da gespielt wurde von dem Wirt, der da neben eine Bar betrieben hat. Und alle Freunde kamen und das ganze Fest, und es hat sich rumgesprochen und da kamen Leute auf dem Fest zu uns gelaufen, die wir gar nicht gesehen hatten, mit denen wir gar nichts zu tun haben und haben gratuliert, ja, so ganz nett. Und ich habe es dann eben auch gepostet und habe dann nicht bedacht, dass unsere Lokalzeitung dann natürlich auch nichts Besseres weiß, als einen Artikel wiederum zu schreiben, der sich wirklich liest wie von der Gala Lokalblatt Göppingen.
Ich habe ihn geliebt. Ja, es
Gala
war
Göppingen.
Quasi der Göppingen.
Wie eine gemeinsame Freundin von uns geschrieben hat, die Göppinger Omis werden mich jetzt lieben.
Ja.
Ja, also ja. Wirklich. Und, ja, genau. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wie machen wir es? Wir wollen nächstes Jahr dann ein großes Fest und so weiter. Die Einladung folgt noch an euch. Ja, jetzt nicht an alle, die zuhören, an euch beide. Und
entschuldige eben. Mal, deine Mutter wird ja wohl auch kommen. Die hört ja, den Podcast jetzt.
Genau, und wir haben aber dann gesagt, wir müssen ja irgendwas machen für die, in Anführungszeichen, Öffentlichkeit, weil, daran habe ich auch nicht gedacht, habe es dann aber mitbekommen vom Kollegen Stefan Belz, dem auch ein grüner Parteifreund von uns, Oberbürgermeister von Böblingen, der auch vor wenigen Monaten geheiratet hat, seinen Mann, und er wirklich erzählt hat, sie wollten es ganz klein machen und dann waren da irgendwie 250 Leute auf dem Marktplatz und haben gratuliert, ja. So, und das habe ich dann auch festgestellt. Also wir machen ja. Dieses Jahr schon das Standesamtliche im Göppinger Rathaus. Ich habe nur Trauzeugen und Familie eingeladen zur Trauung und danach gibt es einen Sektempfang. Und ich habe niemand eingeladen und bin sicher, es wird trotzdem voll. So.
Absolut, also in meinem Kalender steht schon.
Beweisstück, naja gut, ein paar Leuten habe ich jetzt fairerweise. Aber ja, also von dem her, ich werde dann tatsächlich bei der nächsten Folge wahrscheinlich verheiratet sein. Auch schön.
Sehr schön. Mhm.
So,
sehr schön.
Dann hoffen wir doch, dass da alles klappt dann auch.
ich hoffe ja auch.
Ja.
Dass sie sich nicht nochmal anders überlegt. Ja.
Ja, mit einem Zettel, wo hinten und vorne ist, ja und nein, kann da schon viel Abhilfe geschaffen werden.
Gut. Das Schöne ist, die Trauung wird natürlich, ich werde ja im Göppinger Rathaus getraut, das heißt, mein erster Bürgermeister Johannes Heberle, liebe Grüße, einer der wenigen treuen Hörer, die wir haben, der wird tatsächlich die Trauung dann auch machen als Eheschließungsbeamter. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, dann werde ich ihm das Leben zur Hölle machen und das schön. Weiß er auch. Liebe Grüße gehen raus.
Liebe Grüße an Johannes.
No pressure.
So, okay. Das wird doch alles wunderbar.
No absolut.
Also, das war doch toll, dass wir uns mal wieder hier zusammengefunden haben in unserer kleinen Podcast-Kathedrale.
Ja, schon vergessen, wie ihr aussieht, ja.
Und auch toll mit den Bildern, damit man euch sieht, dass ihr noch lebt. Das ist doch schön.
Ja.
Also, euch allen da draußen an Funkgeräten. Naja, also das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich nicht wieder, aber auf ganz bald.
Tschüss. Ciao.
Ja. Tschüss.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.